Sophies und dann werden wir mit Valentina sprechen, einer Kollegin, die auch vom Goldenen Spatz mitberichtet hat. Und sie hat ein kleines Anliegen. Jetzt aber erstmal Head over Heels und dann hören wir das Gespräch. Weiterhin zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin mit Reinhard und Patrick. Und wir haben es eben schon angekündigt, wir haben einen Gast, nämlich Kollegin Valentina ist wieder mal da, die auch immer für Filme sich interessiert und auch schon über Filme hier für Radio Frei berichtet hat, unter anderem beim Kindermedienfestival Goldener Spatz. Aber jetzt sage ich erstmal Hallo.
Hallo.
Und du bist heute hier, weil du studierst in Erfurt immer noch Kommunikationswissenschaft, aber wirst dieses Studium jetzt beenden und im Rahmen dieses Abschlusses hast du ein sehr, sehr interessantes Projekt. Darüber werden wir gleich reden. Es geht nämlich um einen ganz speziellen queeren Film, wie dieser Film wahrgenommen wird, also queerer Film, um das vielleicht auch nochmal zu erklären. Also es geht um die Thematik schwul, lesbisch, transsexuell. Und du hast dann geschaut, was für einen Film du nimmst. Wir werden gleich verraten, welchen. Aber wollen vielleicht zunächst erstmal drüber sprechen, weil du schon häufiger dich mit dieser Art von Film auseinandergesetzt hast. Woher das Interesse kommt für die Art von Film? Was findest du da interessant dran?
Naja, das war immer interessant für mich. Ich finde, wenn man jung und queer ist, muss man immer ein bisschen, naja, mit Interesse die Filme suchen. Und dann findet man nicht so viele Mainstream-Filme. Also ich bin ja noch jung, aber es ist trotzdem manchmal ein bisschen schwer. Und jetzt, dass ich die Möglichkeit habe, das ein bisschen akademischer zu machen, ist es immer noch interessant, finde ich.
Das ist schön, wie du es beschreibst, weil ich kann das nur bestätigen, als ich jung und queer war, da habe ich auch geguckt und das, wir reden hier von den 90er Jahren, weil lange Zeit kann man sagen, es gab in der Filmgeschichte immer Filme, die sich mit der Thematik auseinandergesetzt haben, aber oft haben sie es nur so angedeutet. Also es gab mal in 60er Jahren einen Film, der hieß Infam, da ging es um eine lesbische Liebe, aber das war alles so ein bisschen verhuscht und zwischen den Zeilen. Und ich kann nur sagen, in den 90ern, habe ich zumindest für mich persönlich beobachtet, gab es dann häufiger Filme mit queerer Thematik. Also wenn man jetzt hier nach Deutschland schaut, ist für mich so ein Anfangspunkt das Jahr 1989, der Film Coming Out. Das war noch ein DDR-Film, der über eine schwule Liebe zwischen einem relativ jungen Mann und einem etwas älteren Mann erzählt. Und der junge Mann hat eben sein Coming Out. Da musste man auch erstmal den Begriff noch erklären, was meint eigentlich Coming Out und. Jetzt habe ich viel gesagt. Wie hast du das wahrgenommen? Also kann man so durch die Jahrzehnte, durch die 90er spazieren, durch die Nullerjahre und stellt fest, dass das dann immer häufiger wird, also weil wir jetzt ja viele Produktionen in letzter Zeit hatten, die sich eben mit queerer Thematik auseinandergesetzt haben.
Naja, wir müssen ja nicht so tief gehen, aber ich finde, das hat immer mit der Politik zu tun. Ich meine, es gibt ja Phasen. In der 90er, finde ich, man könnte solche Filme auf jeden Fall drehen. Vielleicht waren die nicht so berühmt. Man musste schon suchen, wo sind die? Kann man die DVDs irgendwo finden? Die waren ja natürlich nicht in jeder Bibliothek oder sowas. Dann die 2000, so early 2000s, waren ein bisschen schwieriger. Also das war schon eine schwierige Zeit für allem, finde ich, so politisch und alles, was mit Identität zu tun hat. Und dann kam so eine richtig gute Phase. Ich finde, die 2010 bis 2017 war richtig gut. Da gab es richtig viele, viele Filme. Und jetzt wird es langsam wieder, naja, das Problem mit Identitätspolitik und dass es alles so viel politische Bedeutung hat, bedeutet, dass die Filme entweder gar nicht gemacht werden oder dass die haben einen ganz komischen Fokus, finde ich manchmal.
Für deine Abschlussarbeit hast du ja vor, dass Menschen einen Film, einen queeren Film schauen und du musst mal beschreiben, was, also das ist ja sozusagen eine Untersuchung, die du machen willst, wo du auf die Reaktionen der Zuschauer, Zuschauerin eingehen willst. Und wir können ja vielleicht erstmal noch allgemein anfangen, bevor wir dann gleich den Film nennen. Du willst ja bestimmte Sachen erfahren. Was willst du denn rauskriegen?
Eigentlich will ich untersuchen, wie kulturelle Nähe beeinflusst, wie Menschen Filme wahrnehmen und wie man die Filme irgendwie oder mit die Filme engagiert wird. Was versteht man von einem Film? Was nimmt man für sich selber? Und was ist ja unwichtig? Das ist ja total abhängig von die, wo man sich als Mensch befindet. Und ich möchte vergleichen, wie ein Publikum von Deutschland sich so ein Publikum aus Chile, welche die Unterschiede sind und wo man einen Mittelpunkt finden kann vielleicht.
Also es ist ja ganz interessant, das fällt ja alles ja irgendwann auch aufgekommen, diese ganze Richtung unter Cultural Studies im weitesten Sinne. Also inwiefern man in unterschiedlichen Kulturen, so war diese Grundidee in den 60er Jahren, als diese Richtung aufkam, wie ein Film gelesen wird, wenn man so möchte. Ne? Ich nehme jetzt mal den Begriff, also man kann einen Film lesen, wie man ein Buch liest, ob man den in Chile anders betrachtet als eben hier in Deutschland. Jetzt haben wir so lange eigentlich um den heißen Brei geredet, dass wir jetzt unbedingt mal den Film nennen müssen. Du kannst es sagen. Welchen Film hast du ausgesucht?
Call Me By Your Name. Das kennt würde ich sagen, jeder, auch wenn nicht geguckt.
Fast jeder.
Das war ein großer Hit von 2017, war es, genau. Ja, ich wollte auf jeden Fall einen Mainstream-Film finden, die man in Chile und in Deutschland finden könnte und auch in andere Länder. Und das war eine der wenigen queere Filme, die universell ist. Ich meine, Timothée Chalamet kennt man auch jetzt. Und das hat alles mit den Filmen, würde ich sagen, angefangen.
Das stimmt. Also vor inzwischen 8 Jahren war Timothée Chalamet eben noch nicht der Star aus Dune oder aus Wonka. Und er spielt hier einen jungen Elio, 17 Jahre alt. Er spielt in Italien des Jahres 1983. Und er lernt einen Studierenden kennen, einen jungen Mann, der da Urlaub bei seinen Eltern verbringt, beziehungsweise für sein Studium da Recherchen betreibt. Oliver, gespielt von Armie Hammer, und deren Liebesgeschichte wird erzählt. Für die, also viel mehr möchte man jetzt auch gar nicht verraten, für die, die jetzt unabhängig von deinem Forschungsprojekt sich den Film anschauen wollen, weil der wirklich, mal abgesehen davon, dass man ihn gut für solche Zwecke benutzen kann, für sich steht und ein sehr, sehr großartiger Film ist. Diesen Film hast du ausgesucht, du hast ja gerade auch schon begründet, warum du ihn ausgesucht hast, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass viele ihn kennen, weil er universell ist, weil er universell funktioniert. Und dann musst du mal beschreiben, falls uns jetzt jemand zuhört, also welche Menschen suchst du denn? Weil das können wir auch mal sagen, am Ende machen wir noch einen kleinen Aufruf. Also wer sollte denn bestenfalls zuschauen? Also Menschen aus Chile höre ich raus und Menschen aus Deutschland.
Genau, also jetzt gerade suche ich deutsche, queere Menschen, die, es ist im Prinzip egal, ob man den Film schon kennt oder nicht, die den Film in Ruhe zu Hause schauen möchten und dann ein stundenlang Interview mit mir führen möchten. Das ist alles, was man braucht eigentlich. Ich bin ja sehr flexibel, was Zeit angeht und auch, ob es online ist oder persönlich. Es ist alles anonym und ich würde mich auf jeden Fall über Teilnehmende über 30 freuen, weil viele Studien über solche oder ähnliche Themen, die haben fast nur sehr junge Leute dabei. Und es ist ja trotzdem interessant, aber manchmal ein bisschen, naja, es fehlen manche Perspektiven.
Also, bis hierhin fasse ich mal zusammen. Über 30-jährige queere Menschen, die hierzulande hier in Erfurt leben. Wenn die sich melden, wir geben es am Ende durch. Dann, wie läuft es dann ab? Gibt es dann so eine einheitliche Vorführung für alle oder können die sich den Film egal wo anschauen oder wie läuft dann sozusagen die eigentliche Erhebung ab?
Den Film sollte alleine geguckt werden, hoffentlich. Zu zweit geht auch, aber hoffentlich nicht in eine Gruppe. Also man sollte schon aufpassen. Ich habe eine Kopie des Films, die ich auch ausleihen könnte. Aber der ist auch überall. Also kann sein, dass jemand schon eine Kopie hat oder dass man es auf Netflix findet, wenn man Netflix noch hat.
Oder anderen Streaming-Anbietern, wo man sich den Film auf jeden Fall anschauen kann.
Genau, ich würde nichts Illegales anbieten, aber da kann ich nichts gegen tun.
Dann jetzt das Wichtigste. Also wie gesagt, wenn jetzt Menschen zuhören, Call Me By Your Name. Es geht um das Abschlussprojekt von Valentina in ihrem Studium. Also den Film schauen, wichtige Notizen machen, was nimmt man mit aus dem Film, und es werden jetzt Menschen gesucht. Und da können wir nochmal sagen, also meldet euch, und zwar auch gerne hier bei Radio Frei, und zwar ganz in Ruhe könnt ihr eine E-Mail schreiben, redaktion@radio-frei.de, ich wiederhole, redaktion@radio-frei.de, in die Betreffzeile einfach Call Me By Your Name schreiben und sagen, ich bin mit dabei, und wir würden dann von Radio Frei einen Kontakt zu dir dann erstellen, beziehungsweise das dann entsprechend weiterleiten, dass dann umgedreht ihren Kontakt treten könnt.
Also nochmal, im November würden die Interviews stattfinden. Man muss einfach den Film gucken und dann Zeit für eine Stunde lang Interview haben. Und das war's. Ich würde mich sehr freuen.
Also das Wichtigste, also das ist vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen, also eine Stunde sollte man sich dann noch Zeit nehmen und wird dann von dir noch auch ausgefragt. Vielen Dank, Valentina, und wir schauen mal, wer sich dann alles meldet und sind gespannt auf deine Ergebnisse. Danke, dass du hier warst.
Danke dir.
See without my eyes the first time that you boundless by the time I cried. I built your walls around me. White noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Hand of God, deliver me. Oh, 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 it's me. The first time that you touched me, all the wonders ever seen.
Mystery of Love von Sylvian Stevens, und dieser Song stammt aus dem Film Call Me by Your Name, so rum, von Luca Guadagnino. Ich spreche es mal so ganz schnell aus.
So ganz schnell, dann kommt man drumherum. Ne?
Wunderbarer Film, ihr habt es eben gerade gehört, von Valentina. Also wenn ihr den Film schauen wollt für eine Studie, für ihr Studium, für ihre Abschlussarbeit, dann tut es, dann meldet euch gerne. Ich sage es nochmal, redaktion@radio-frei.de.
Wie Harald Schmidt hat das immer gedö.
Dö, hat er mal so gesagt. Wir kommen jetzt zu einem Film, dessen Ursprung, wenn er so möchte, ist der dritte Teil, eigentlich im Jahr 1982 liegt. Nicht nur eigentlich, er liegt im Jahr 1982. Der erste Tron-Film ist 1982 wirklich erschienen. Und das war einer der ersten Filme, Patrick, korrigiere mich da, aber wo schon ein bisschen prominenter auch digitale Effekte mit vorkamen. Ich habe den Film irgendwann mal Jahre später gesehen. Der Regisseur ist heute eigentlich vergessen, Steven Lisberger. Immerhin war Jeff Bridges mit dabei und für Fans dann noch gesagt, Bruce Boxleitner, eigentlich der Hauptdarsteller, der später durch die Serie Agente mit Herz als Lee Stetson im Fernsehen
bekannt wurde.
Das ist wichtig. Ja.
Aber du hast vollkommen recht.
Die Vorgeschichte ist schon sehr lange, über 40 Jahre liegt zurück, Tron.
Also was beide Tron-Vorgänger, um es mal so zu formulieren, auf gemeinsam haben, und jetzt auch ein kleiner Teaser schon mal zur Bewertung des neuen Tron Ares, das sind Filme, die über das Visuelle und übers Auditive kommen. Und das ist das, wo erstmal die Hausaufgaben gemacht wurden. Und der erste war halt dadurch revolutionär, weil er unfassbar selbstbewusst. Also es geht darum, dass wir einen Spieleentwickler haben, der in sein Spiel eintauchen kann. Und man hat da wirklich damals keine Kosten und Mühen von Disney gescheut. Das war schon immer ein Disney-Produkt, das auf das neueste Level einfach zu heben. Und dann hat man den gemacht, und das mutet heute ein bisschen süß an, weil so 8-Bit-mäßig, ein bisschen mehr, 14-Bit, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich da auch nicht aus, aber dass es so wirklich, wirklich herausragend aussah und auch die Darsteller in dieser fiktiven Welt oder in dieser künstlichen Welt eben existiert haben, das hat man dann mit neuesten Special Effects dann nochmal auch unter Regie von Herrn Kosinski, der mit Top Gun danach nochmal den Übererfolg schlecht gemacht hat und dies ja mit F1 auch wirklich einen guten Film herausgebracht hat, hat hier nochmal genau seine Stärken ausleben können, nämlich das Visuelle und auch den Ton und die
Kritik. Das war der zweite Teil, Tron Legacy von Joseph
und die Kosinski. Kritiken waren im Grunde genommen genauso wieder. So viel Special Effects und seelenlos auch. Also die Bewertungen der Filme waren nie gut. Aber, und das muss man dazu sagen, der erste Tron war auch kein wirklicher Erfolg, ist aber mit den Jahren zu einem Kulthit geworden, gerade weil er so offensiv die Special Effects eingesetzt hat. Für Jeff Bridges auch eigentlich ein ungewöhnlicher Film, der ja eigentlich eher übers Acting kommt, in so einer Produktion eben mitzuspielen. Und gleichzeitig hat der zweite Film dann aber dieses große und spektakuläre und technisch auslotende wirklich auch in ein neues Level gebracht. Und gerade die Musik wird ja heutzutage immer wieder von Daft Punk, das war auch überraschend, dass die mal wirklich klassische Musik benutzt haben, und die haben eher einen elektronischen Score genommen und haben das wirklich mit also epochalen Orchestern, nicht mal irgendwie so drei Geigen am Rand. Ich glaube, es war so der Gag. Nächste Woche kommt ihr bitte alle in die Studios, alle, die eine Violine spielen können, und alle, die ein Cello spielen, kommen da bitte hin, weil es wirklich so spektakulär ist. Und so sind die ersten zwei Filme erstmal zu bewerten, und jetzt hat man einen dritten Teil rausgebracht.
Und wir können ja mal direkt in den Trailer hineinhören, und da setzen wir uns dann einfach direkt drauf.
Seit Anbeginn der Zeit blickt der Mensch in die Sterne und fragt sich: Sind wir allein? Heutzutage wird so viel über KI und Big Tech geredet. Virtuelle Welten, wie werden sie aussehen? Wann kommen wir dahin? Tja, Freunde, wir gehen da nicht hin. Sie kommen zu uns. Ich möchte Ihnen Ares vorstellen, den ultimativen Soldaten. Stark wie ein Titan, blitzschnell, außerordentlich intelligent. Und sollte er im Kampf fallen, mache ich ihn einfach noch ein.
Ja, das ist ja mal eine geniale Idee. Ein kleiner Ausschnitt aus Tron Ares. Und ein bisschen wird es ja schon gesagt, du hast ja ganz gut beschrieben, beim ersten Teil Tron aus dem Jahr 1982 gibt es einen Spieleentwickler, der in sein eigenes Spiel eintaucht, also zu der Welt hingeht. Und eben haben wir gerade gehört, kommt die Tron-Welt zu unserer Welt. Das ist ja offenkundig eine Idee von diesem neuen Film.
Genau, den Eskapismus sozusagen zu uns in die Realität zu holen.
Ares wird auch schon erwähnt, gespielt von Jared Leto, ist quasi eine künstliche Intelligenz oder ein
ist eine reine künstliche Intelligenz, und das ist auch das, was den Film so zeitgemäß macht, denn es geht theoretisch geht es darum, man sagt ja, der Pinocchio-Effekt entsteht, nämlich von etwas Künstlichen in etwas Humanoiden zu werden, nämlich eine künstliche Intelligenz, die menschlich anmuten lässt.
Jetzt überlege ich schon so, wir haben ja eben schon einiges gehört, und ich glaube, man darf jetzt auch mal sagen, damit ist die Geschichte schon so ein bisschen erzählt, aber also irgendwas muss ja noch ein bisschen mehr passieren, oder? Also.
Warum nicht? Warum ist ja die Frage. Wir sind natürlich gewohnt, Figurenanalyse, Vertiefung, die Geschichte, dass also Ex Machina, also quasi, dass der Geist in der Maschine ist und so, das ist ja alles schon tausendmal und richtig brillant auch. Also Ex Machina kann man da nehmen, Blade Runner 2049 kann man da nehmen, man kann jetzt die Alien Earth Serie nehmen, also das ist ja ein Thema, was im Kino oft besprochen wird. Dieser Film hätte da in die Tiefe gehen können, hat mit Jared Leto, mit Jeff Bridges, Greta Lee, die wir durch Past Lives kennen, Evan Peters, der ja schon Quicksilver gespielt hat, oder Dammer, die Serie, also da, man hat da auch gute Schauspieler, oder Gillian Anderson, die auch in den letzten Jahren immer mehr auch gute Filme eben produziert, muss man einfach sagen, hat man einfach hier die Darsteller genommen, aber man interessiert sich eigentlich gar nicht dafür. Man lässt die ihre Wirkungsmechanismen machen, Jeff Bridges kommt dann für ein Cameo nochmal wieder, aber an sich muss man ganz klar sagen, ist das nicht das, was den Film interessiert, und das könnte erstmal in erster Linie als Kritikpunkt gesehen werden, kann man, also wirklich gesehen werden, bewusst auch, und man könnte jetzt auch hart folgen und sagen, eigentlich hat der Film nur zwei Vorteile und der Rest ist eigentlich absolute Durchschnitt, Standardware, Drehbuch, hat man alles schon gesehen, die Figurenentwicklung hat man alles schon gesehen, die Ideen, also man könnte wirklich das Drehbuch abarbeiten, hier und da vielleicht leichte Veränderungen, aber an sich ist das nicht der Grund, warum man 16 Euro ausgeht und ins Kino geht.
Und da können wir ja auf die zwei Vorteile mal kommen, ich vermute einmal das Auditive und einmal das Visuelle.
Ja, und da sind wir wirklich, der Film fing an und allein als das Logo von Disney kommt, schepperte, alle Boxen haben geächtzt. Es war ein Sound, ich glaube, eine Box ist auch kaputt gegangen neben mir. Die kam dann, fing dann plötzlich an und ich so, wow, ey, Nine Inch Nails, bitte, nehmt den Bass mal kurz raus, weil diese Box macht es nicht mehr lange mit. Das hat mich dann im weiteren Film nicht mehr gestört, aber Sounddesign, wow, das ist so gut aus, du sitzt da und du hast eine Welt, du könntest die Augen zumachen und du weißt einfach, dass du hier wie so eine eigene Geschichte über Sound hast, dann hast du die Musik von Trent Reznor und Atticus Ross, ihres Zeichen Nine Inch Nails, sie hätten sich auch so nennen können, sind ja beide zusammen schon doppelte Oscar-Preisträger, hier hat man aber gesagt, weil im Score zweimal gesungen wird, wir werden ja auch einen Song gleich nochmal hören, da singen die und deswegen haben sie es Nine Inch Nails gemacht, haben den Score von Daft Punk wundervoll wirklich, die haben Themen genommen von Daft Punk und haben sie eigen, verspielter, computermäßiger, aber trotzdem, und das fand ich auch so grandios, trotzdem ernsthafter, nicht so verspielt, ein bisschen reibungsvoller, dieses Sounddesign ist ja auch mit Übersteuerung und so arbeitet auch der Soundtrack und dann hast du das Visuelle, was nicht mit dem Auditiven mithalten kann, aber trotzdem, wenn in Slow-Mo diese verschiedenen Dinge kommen, wenn die Action-Szenen kommen, wenn auf dem Motorrad gefahren wird, das war ja in den vorherigen Teilen schon so, das ist wirklich absolute Champions League und deswegen wurde Kino geschaffen, da bin ich auch wirklich ehrlich, da muss man wirklich sagen, da kann man den Film keine Punkte abziehen.
Aber das klingt ja schon so, im Grunde haben wir ja schon den Kern des Films damit zusammengefasst. Ja. Ne? Also dann ist es ja wirklich ein Kinofilm, ein Film, den man hier auf jeden Fall, und das ist ja das Tolle, aktuell läuft im Sinister in Erfurt auch im großen Kinosaal, also ganz oft, also in der 3D-Variante, es gibt ja eine 2D-Variante, die auch ausreicht, hast du gesagt.
Reicht
man
aus.
Man kann aber auch die 3D-Variante im ganz großen Kinosaal sich anschauen und das klingt ja wirklich so, dafür ist ja Kino gemacht, dass man zumindest visuell und auditiv, wie du sagst, Spaß hat.
Ja, also er wurde auch auf IMAX gedreht zum Teil, also das heißt, man hat da wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, wirklich das Ding für uns so zu präsentieren, dass wir sagen, Kinofilm.
Da kann ich jetzt eigentlich nicht mehr viel fragen, außer der Höflichkeit halber natürlich noch. Also Jared Leto spielt ja die Hauptrolle.
Ich finde Jared Leto wahnsinnig attraktiv und charismatisch. Ich kann mir den für alles. Ich bin auch einer der wenigen, der seine Joker-Performance gut fand. Ich fand seine Morbius-Performance auch nicht schlecht.
Stimmt, da war er auch mit dabei.
Ich mag Jared Leto sehr. Man muss halt auch dazu sagen, wieso spielt er in so einem Film? Es gibt das Gerücht, dass er Anfang der Nullerjahre einen 10-Filme-Vertrag mit Disney unterschrieben hat und bis an sein Lebensende gebunden ist. So wirkt das auch hier. Die machen alle ihren, also Greta Lee zum Beispiel, die mag ich sehr und die hat auch eine coole Rolle und auch, dass man mir so guckt, was heißt es eigentlich, ich habe Macht über etwas und nutze es fürs Gute und fürs Böse, aber das ist alles nur angerissen. Deswegen den Film, jeder, der einen geilen Actionfilm im Kino sehen will, guck den. Ich würde dir sogar sagen, durch die Ruhe der Inszenierung, man muss auch den Regisseur Joachim Rönning mal benennen, der ist ein sehr visuell orientierter Regisseur, der auch wirklich das nicht übertrieben hat. Du verlierst nie in den Actionsequenzen irgendwelche Dinge. Also hat zum Beispiel den Kon-Tiki gemacht, den ich groß dadurch, der ja nur auf See spielt quasi, aber was dann besonderer ist, und deswegen hat er auch ganz viel Geld hierfür gekriegt, dass er den Pirates of the Caribbean danach gemacht hat, kannte sich mit Wasser aus.
Also den bislang letzten Teil Salazar.
Genau, und Maleficent, der ja auch so ein über Erfolg war. Also hier muss man sagen, auch gute Regie besetzt. Man muss einfach dazu sagen, wer jetzt einen intelligenten Film mit Auseinandersetzung von KI möchte, dem seien andere Filme empfohlen. Alle anderen, die sich leicht mit dem Thema beschäftigen wollen, aber das mit einem Rausch uns präsentieren werden. Du hast mal gesagt, der zweite Teil war wie ein
langer Videoclip.
Genau, der neue ist es. Der neue ist es wirklich, der letzte, der hat viel ruhigere Momente. Der neue ist wirklich ein durchkonzipierter Film. Ich weiß gar nicht, wie lang der geht. Für den sei dieser Film empfohlen. Für die anderen, die tiefer wollen, Fabione, der soll da wegbleiben. Aber der hat auch die anderen Filme nicht gesehen. Also da muss ich schon sagen, dieser Film will nichts anderes außer das, was er geleistet hat. Und das muss ich leider, da muss ich aber auch sagen, okay, dann dafür hast du deine Hausaufgaben aber auch gemacht.
Sagt Patrick, jetzt hören wir noch ein bisschen Musik aus dem Film.
Oh ja.
Aus Tron Ares.
Und schön laut.
Das nennt man mal ein Brett. Musik von Nine Inch Nails aus Tron Ares frisch angelaufen, läuft im CineStar in Erfurt. Man kann immer sagen, Patrick, du schaust ja für uns meistens die Filme, mehr als ich immer in den Zeitraum zwischen den Filmmagazinen. Und es kann auch vorkommen, dass du 2-3 Filme am Tag hintereinander schaust. Und das passt ganz gut, dass die Reihenfolge jetzt so geblieben ist. Du hast erst Tron Ares an einem Tag geschaut und bist dann kurze Pause gemacht und bist dann in Amrum gegangen. Also nachdem du dieses Brett Tron gesehen hast, wir haben gesagt, visuell und auditiv, hast du Amrum gesehen, der neue Film von Fatih Akin, den wir jetzt besprechen. Und der ist ja nun, was zumindest das Tempo angeht und die Art und Weise, wie er uns dargeboten wird, nun das Gegenteil eigentlich von Tron Ares. Ja. Wie bist du damit umgegangen?
Schwer. Also es ist mir sichtlich schwer gefallen. Ich saß so da und dann begann das auch mit einer wundervollen Kameraeinstellung, ich mag das immer sehr, wenn ich nicht gleich alles sehe und die Kamera fährt zurück und wir sehen, okay, wir befinden uns auf einer Insel, und konnte ich jetzt auch gleich Überleitung eigentlich zur Kritik, zur Thema des Films machen, und wir sind auf jeden Fall auf einer Insel, und ich weiß ja, dass der Film Amrum heißt, also auf der Insel Amrum, und die Kamera fährt so zurück, und nachdem wir eigentlich nur Leute auf dem Feld gesehen haben, sehen wir plötzlich wie Flieger über uns drüber, und das alles mit einem Bild quasi, um es mal so runterzubrechen. Und das fand ich schon mal stark und habe erstmal so da gesessen, holy moly, du musst ja mitdenken. Und irgendwie so, es rattete richtig im Kino, wie so eine Kettensäge. Da musste erstmal mein Verstand wieder angestellt werden, weil ich richtig gemerkt habe, oh, ich muss ja mitdenken. Ich muss ja die Zwischentöne sehen. Ich muss sensibles Schauspiel jetzt beobachten. Folgte halt diesem Film, Nanning und Hermann, das sind zwei Jungs, die leben auf Amrum in einem kleinen Dorf. Und die beiden kriegen wir so eine Geschichte erzählt, dass wir befinden uns in den Endzügen des Zweiten Weltkriegs. Wir merken so, man spricht auch schon ein bisschen kritischer. Ich meine, wenn wir ja immer was gelernt haben in den Filmen über den Zweiten Weltkrieg, ist, sag ja nicht, was du denkst. Und das wird hier so zum Teil gemacht. Und es wird so ein bisschen gezeigt, immer so nebenbei, wie diese zwei eigentlich miteinander klarkommen und den Sommer, würde ich sagen, verbringen. Und diese Veränderung zeigt sich aber schon, dass zum Beispiel Flüchtlinge auf die Insel kommen, und es ist so, dass natürlich die Mutter von unseren anderen, von Nanning, unserem Hauptdarsteller, gespielt von Jasper Billerbeck, dass die aber noch ein richtig, wie sagt man so, Altnazi, ich weiß gar nicht, wie man das so nennen möchte, aber der
überzeugte
ganz,
Nazi-Frau, über, ja.
Genau, und die kommt damit gar nicht klar, und dann kommen wir zum Plot des Films, und es ist so, dass unser Junge sagt so, sie sagt so, ach, ich möchte einmal Weißbrot mit Butter und Honig. Und der Junge versucht in diesem Sommer das zu finden, und man sieht, es ist eine Zeit der Entbehrung.
Weißbrot, Butter und Honig. Honig. Ich sage es gerne nochmal, weil das richtig aufwendig ist,
das zu besorgen. Und das ist das Kernstück des Films. Und wir kommen ja gleich, ob ich ihn gut oder schlecht finde, werde ich dann später nochmal darauf zu sprechen kommen. Und das ist die Besonderheit, weil das ist eine Geschichte, wir folgen einem Plot und nebenbei sehen wir die Ausrufe. Weißt du, nicht so, ach guck mal, das sind, also mit dem Finger noch, das sind Flüchtlinge, ah ja, stimmt, wir spielen ja am Ende vom Zweiten Weltkrieg. Nein, es ist alles, das ist so, es wirkt wirklich, als ob die Kinder nebenbei nur irgendwas mitkriegen, und einer unserer Darsteller denunziert auch mal jemanden, und das passiert irgendwie so aus Versehen, weil die Mechanismen noch greifen, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, mit der Auseinanderzusetzung, ohne dass die Gestapo gleich vorbeikommt und dich abholt. Und das ist ein wundervoller Gedanke, und das aber als Nebengeschichte zu erzählen zur eigentlichen Geschichte, dass eigentlich da ein Junge ist, der eigentlich nur möchte, dass seine Mutter für ihn da ist, das ist der Kern der Geschichte, für mich zumindest.
Und wir tauchen mal in die Amrum-Welt ein des Films, dass wir es auch nochmal hören, ein ganz kleiner Ausschnitt.
Na? Warst du wieder fleißig?
Morgen soll ich ein Stück Butter haben.
Mein Gott, wenn wir jetzt noch Weißbrot und Honig hätten.
Rüstung 50 Kilometer vor Berlin.
Du hast tut man's Hitler sein Skit, kriegt du an.
Kommt Vater jetzt in das Haus?
Wie kommst du da rein?
Wenn der Krieg gleich vorbei ist.
Wie ist denn deiner Mutter?
Seitdem der Führer tot ist, will sie nichts mehr essen. Nur noch Weißbrot und Butter und Honig.
Hermann, habt ihr noch Butter übrig?
Alles schon weg.
Will ich dir was erzählen? Kannst du es auch keinem weiter erzählen?
Gibt es gar kein Weißbrot mehr auf Amrum?
Hat Mutti heute gegessen?
Wir blenden hier mal dezent aus. Das sind noch so ein paar Eindrücke aus dem Film Amrum, der jüngste Film von Fatih Akin, der bekannt geworden ist vor inzwischen 21 Jahren mit Gegen die Wand. Das war so sein Durchbruch, hat er damals auf der Berlinale auch den Hauptpreis gewonnen, den Goldenen Bären. Seitdem ist er auf verschiedenen Festivals immer wieder gewesen.
In immer Cannes, gern gesehen, ja.
Immer gern gesehen, hat Filme gemacht wie Auf der anderen Seite oder auch Chick, die Romanverfilmung.
Auf der anderen Seite ist sein bester.
Entschuldigung, erzähl weiter,
ja. Aber da muss ich sagen, also hier gibt's auch so ein, hier war er wirklich groß. Also da muss ich ehrlich sagen, auch mutig, auch von der Struktur her. Aber Fatih Akin ist einer der wenigen deutschen Regisseure, die auf einer internationalen Landkarte vorhanden sind, weil der internationale Geschichten auch erzählt. Und ich muss ja nochmal dazu sagen, und sogar Genrefilme macht, nämlich Chick würde ich als Roadmovie bezeichnen, aber vor allem Der goldene Handschuh ist etwas, was in der deutschen Land, ein 18er Film auch in Deutschland, wo man einfach sagen muss, dass Fatih Akin, das ist ein wirklicher Regisseur, das ist ein wirklich cooler, cleverer, kreativer Kopf, und den, also die deutsche Filmlandschaft wäre ohne ihn wesentlich ärmer. Also da muss man wirklich meine Lanze auch für ihn brechen.
Deswegen horchen wir und auch andere auch mal auf, wenn er einen neuen Film macht, weil man immer neugierig ist. Deswegen wird er auch nach wie vor zu internationalen Filmfestivals eingeladen. Amrum hat ja seine Premiere in einer Nebensektion auch in Cannes im Mai gehabt. Da ist das erste Mal vorgestellt worden. Und wir können jetzt ja ein bisschen weiter über Amrum erzählen. Du hast ja schon jetzt auch vieles gesagt. Das ist die Perspektive des 12-jährigen Nanning. Und da bleibt der Film auch dabei. Und der zweite, was man noch wissen muss, ist eben, dass eigentlich der rote Faden, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, zählen es auch gerne nochmal auf, es geht eigentlich darum, dass eben Nanning für seine Mutter eben Weißbrot besorgen muss, Butter und Honig.
Ja.
Und der Film dann so durchspaziert. Und wenn wir jetzt, weil wir eben gesagt haben, du hast erst Tron, Ares gesehen und dann Amrum und dass die Filme ganz unterschiedlich sind. Aber mir ist jetzt gerade beim Hören des Trailers nochmal aufgefallen. Also eins haben die Filme vielleicht gemeinsam, wenn auch wieder sehr unterschiedlich. Sie kommen auch trotzdem sehr von der auditiven Ebene. Also es gibt so Szenen in dem Film, die sehr visuell, aber auditiv sind. Also die genau damit spielen, mit so Geräuschen, Meerrauschen. Auch die Filmmusik arbeitet so mit Harfen. Also das ist schon so ganz bewusst gemacht. Und manchmal wird der Film ja fast auch zum Naturfilm, dass wir Großaufnahmen sehen von einer Ente oder einem Huhn, wie Eier gestohlen werden. Oder
wundervolle Szenen.
Ja, das sind wirklich also so besondere Momente eigentlich des Films, kann man sagen.
Ja, na, das sind auch, wir sagen, wenn wir nochmal auf die Metapher kommen, er nimmt halt alle Eier von diesem Huhn weg und das ist halt
eins legt er wieder zurück.
Ja, aber darum geht es. Und das sind die Momente, in denen der Film auch am stärksten ist, indem er nämlich unaufgeregt zeigt.
So kleine Situation schildert.
Genau, und ich merke auch so bei der Nachbetrachtung des Films, dass viele Szenen erst im Nachhinein erst diese Wirkung hatten. Denn ich wusste teilweise nicht, wohin der Film geht. Und ich möchte ja, also was die Stärke des Films ist, und da hätte ich mir gerne von Fatih Akin auch mehr gewünscht. Ich hätte das als kompletten zweiten Akt, hätte ich nur dieses Auf der Suche gemacht, nach den Materialien dafür. Und dann, also wo er zum Beispiel denn das Mehl herkriegt, das ist ein richtiger Nazi-Onkel und der hat halt richtig zu kämpfen und du siehst, wie der alte System hat. Und dann hast du aber die Nachbarn auf Amrum oder du hast schon seinen besten Freund, die auf einem ganz anderen Level sind, die viel mehr diesen humanistischen Gedanken haben. Und er ist halt ein Kind seiner Umgebung. Kinder sind Opfer, oder positiv kann man es ja auch sagen, sind Kinder ihrer Umgebung. Und diese Sozialisation ist elementar wichtig. Und hier geht es ganz viel um Identifikation. Kommt er von Amrum oder kommt er nicht? Warum sind alle seine Familienmitglieder in New York? Und das ist alles, das kommt alles so nebenbei raus. Aber dieses Kernding, dieses Suchen in einer Welt, in der es eigentlich nichts mehr gibt. Also ich verliere meine Ideologien, ich verliere meine Zugehörigkeit, ich verliere meine Privilegien, ich verliere die Zeit der Entbehrung geht dann vorbei. Das sind alles ganz subtile Themen, die die ganze Zeit mitschwingen. Und das ist eine große Stärke des Films, weil es sehr unaufgeregt und gut gemacht ist. Mir hätte in der Mitte nur einfach gefehlt, das klingt immer ein bisschen doof, wenn wir das so sagen, aber ich hätte mir gerne ein bisschen mehr Unterhaltungswert gewünscht, weil das kann Fatih Akin. Und der ist, wie ich finde, auch der goldene Handschuh hat Humor, wo man denkt, wie kann denn da Humor drin sein? Und selbst Gegen die Wand können wir auch ja ein tiefes, tiefes Drama von wirklich gestürzten und wirklich abgestürzten Menschen auch ist oder Menschen, die außerhalb des Systems gerade agieren, in dem Fall halt Sexualität bei Gegen die Wand, muss man einfach sagen, hier hätte er viel mehr darauf hingehen können. Es war wohl so, dass er mit dem dem Autor auch zusammengearbeitet haben. Es gibt ja auch eine Reminiszenz am Ende des Films an den Autor. Da muss ich sagen, hier hätte ich mir gewünscht, dass er vielleicht nicht so nah mit ihm, weil er hat die Quintessenz des Films verstanden, hat es aber nicht so in seine wirklich kreative, freie Art gemacht. Und dadurch wirkt er dann doch manchmal, und ich sage es jetzt ganz, ganz vorsichtig, manchmal dann doch so ein bisschen nach Abarbeitung der einzelnen Punkte. Jetzt muss er den nochmal treffen, jetzt muss er den nochmal treffen. Fatih Akim hätte viel mehr sein, weil er hat alles so toll gemacht, dass ich spürte die Brise im Gesicht von Amrum. Wenn die durchs Watt gelaufen sind, steckte ich im Schlick fest. Ich weiß nicht, ob das die richtigen Begriffe sind.
Watt auch.
Watt auch, Watt. Und das sind so Sachen, boah, das war richtig das war richtig physisches Kino war das für mich. Und hier muss man einfach sagen, wenn er da ein bisschen mehr in der Mitte Selbstvertrauen gehabt hätte, auch zu sich selbst, würden wir hier nicht von diesem guten Arthouse-Film sprechen, sondern könnten vielleicht sogar noch ein Stück weiter in der Bewertung gehen.
Wir können nochmal sagen, erstmal ergänzend so als Fußnote, das mache ich jetzt gerne nochmal, der Autor, um das nochmal zu sagen, Haag Bohm, zumindest für die Älteren, könnte das ein Name sein, der noch ein Begriff ist, zumindest für Menschen mit westdeutscher Sozialisation in den 70er, 80er Jahren. Haag Bohm ist nicht nur Autor, sondern auch Regisseur, er hat unter anderem wirklich auch Kinder- und Jugendfilme gedreht, die für bestimmte Menschen prägend waren. Jetzt werden einige die Namen nicht kennen, aber es gibt aus den 70ern, Nordsee ist Motzee, für viele ein Vorbild, Udo Lindenberg damals die Musik gemacht oder Moritz, lieber Moritz. In den 80ern hat er noch Jasmin gedreht und in jüngerer Zeit, das ist aber auch schon wieder 20 Jahre her, hat er beispielsweise Vera Brüner mit Corinna Harfouch gemacht als Fernsehfilm. Also es ist wirklich ein Autor, der sehr geschätzt wird, der auch immer Fatih Akin gefördert hat. Also die beiden haben eine besondere Verbindung und letztlich wird hier seine Kindheitsgeschichte
ja
bisschen entfremdet erzählt. Also er war aber auch jemand, Haag Bohm, der in Amrum seine Kindheit verbracht hat, 1939 geboren, also war ein bisschen jünger als jetzt die Figur des Nanning. Also sie haben, wie gesagt, ein bisschen was verfremdet. Aber es ist seine Geschichte. Er hat auch das Drehbuch mitgeschrieben, wie du gesagt hast. Und er konnte es aber aufgrund seines Alters, er ist nun 86, nicht mehr selbst inszenieren. Deswegen ist es ein bisschen umständlich, wird auch immer so Amrum als ein Haag Bohm-Film von Fatih Akin beworben. Um nochmal klar zu machen, dass eben er eigentlich so der eigentliche Schöpfer ist und Fatih Akin das jetzt umgesetzt hat.
Und das würde ja wieder dafür sprechen, was ich gesagt habe, dass er sich schwer gelöst hat. Ich glaube, das war ein Herzensprojekt auch für Fatih Akin. Dafür ist es auch zu dicht erzählt, also auch zu nah. Trotzdem, wie schon gesagt, Humor, Figuren, Vertrautheit, das sind alles so Sachen, die hätte ich mir mehr gewünscht, muss aber im umgekehrten Fall sagen, gerade die Nazis sind ja immer für mich in Filmen ganz schwer darzustellen. Also ich mag sie eigentlich mehr, wenn sie dreidimensional uns gezeigt werden, weil das Böse als Böse darzustellen, das sehe ich schon in Halloween. Also da brauche ich jetzt nicht noch die Nazis, die dann da in ihrer stereotypen Art mir präsentiert werden, weil das Böse, wir haben die Möglichkeiten, das Böse heutzutage zu hinterfragen oder sagen wir es mal so, diese bösartige Seite der Menschheit, sagen wir es mal so vorsichtig, weil Menschen sind ja an sich nicht böse. Und das ist eine Sache, die trifft er schon und das ist auch wichtig. Und das Schöne ist, dass die Laura Tomke spielt, ja die Mutter, und den, ich weiß gar nicht, wer die Nazi-Onkel spielt, die sind
ja,
nicht...
Ja, Georg Schütte, also auch jemand, der
stimmt auch
bei Trennung Geld zurück und so, ist so seine Schöpfung.
Ja. Und da muss ich sagen, da ist eigentlich Fatih Akin bei sich. Er gibt ihnen nicht die große Bühne, sondern zeigt nur, wie alle gerade daran knabbern, mit dem neuen System klar zu werden. Und da ist auch die große Stärke. Wie schon gesagt, ich glaube, meine Kritik ist wirklich, wirklich eher daraus ausgerichtet, dass ich mir manchmal einfach gewünscht hätte, da sozusagen auch ein bisschen Freiheit zu besitzen in der Inszenierung, weil Freiheit in Inszenierung kann oft Gedankenblockaden oder Tabuthemen nochmal anders aufrütteln und nochmal anders angehen. Und das hätte ich mir hier bei dem Film gewünscht. Ich glaube, Fatih Akin hat den Film gemacht, den Herrn, wie heißt der Autor?
Haag Bohm.
Haag Bohm machen wollte. Weißt du, wie AI von Steven Spielberg, der ja eigentlich auch ein Stanley Kubrick-Film ist. Und so ist dieser Film geworden und deswegen, ich bin nicht enttäuscht. Dafür ist zu viel drin und dafür hat er viel zu gut gemacht. Und ich meine, ich sage, wenn jeder deutsche Zweite Weltkriegsfilm, den wir inszenieren, der mit öffentlichen Geldern finanziert wurde, so aussieht und so eine Geschichte erzählt, dann würde ich sagen, Chapeau, das Niveau nehme ich gerne an. Dafür ist er viel zu gut inszeniert. Aber ich muss sagen, ich bin halt ein Fatih Akin-Fan und muss einfach sagen, da kann er besser, kann er größer, kann er eigenartiger.
Sagt Patrick über Amrum, ein Film, der offenkundig schon ganz gut geworden ist.
Nee, der ist ein guter Film, Punkt. Das ist ein guter Film.
Und ihr könnt ihn anschauen, entweder sofort im Sinister in Erfurt auf der großen Leinwand oder noch ein bisschen warten. Er läuft dann auch Ende des Monats im Erfurter Kinoclub und zwar ab Donnerstag, den 30. Oktober. Also da noch ein bisschen warten, wer unbedingt in den Kinoclub gehen möchte. Und jetzt hören wir noch einen Song aus dem Film und zwar von Fred Astaire, Cheek to Cheek.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Fred Astaire, Cheek to Cheek aus Amrum von Fatih Akin.
4, 3, 2,
Kamera 1 ran.
Ich muss nicht unbedingt fernsehen.
Ich auch nicht.
Es ist ja auch wirklich nichts im Fernsehen, was man gern sehen möchte.
Zwei glorreiche Halunken, Patricks Heimkino.
Ich weiß noch, als wir die Rubrik angefangen haben, vor inzwischen 13 Jahren, da haben wir noch vom klassischen Fernsehen geredet. Ne? Da haben wir manchmal eine Fernsehzeitschrift mit dabei gehabt und haben geschaut, was läuft in der ARD, im ZDF, so wie man das lange Zeit, Jahrzehnte gemacht hat. Damals, 2012, gab es noch keine Streamingdienste. Zur Erinnerung, hier in Deutschland, Netflix, ab 2014 ist es losgegangen.
Inzwischen haben wirklich
viele Menschen und du auch mehrere Abos von Streamingdiensten. Und da gibt es jetzt eigentlich die Serien zu finden. Natürlich auch in der ARD oder ZDF-Mediathek muss man auch manchmal ganz genau hinschauen oder Arte-Mediathek direkt. Gibt es immer so kleine Schätze zu bergen. Aber in dem Fall nehmen wir nochmal das böse Wort in den Mund. Disney hat
Disney,
der Streaming-Anbieter Disney Plus, eine Serie gemacht, 8 Folgen, die heißt Alien Earth. Und im Namen steckt es ja schon drin, das Alien. Das gehört die Serie mit zum Alien-Kosmos, der bislang 7 Alien-Filme?
Ja. Ja. Ja, komplett. Ich weiß gar nicht, wann es spielt. Die fängt schon so alleine so großartig an, wie uns eigentlich in Rückblenden so erzählt wird, hier ist was schiefgegangen. Ich möchte doch nochmal einen kleinen Schritt. Xenomorph, ein Alien, das gefährlichste Wesen im Universum. Es gibt, das Ding hat Säure als Blut. Also jeder, der schon mal einen Alien-Film gesehen hat, weiß einfach, den legst du dich nicht an. Also wirklich, der würde in einem Raum das Alien mit Jason Voorhees und Michael Myers, die würden beide draufgehen. Ja, die hatten keine, du hast keine Chance. Hat das Ding dich auf dem Schirm, bist du dran. Selbst ein Predator ist da meiner Meinung nach unterlegen. Ein
Kuschelhäschen.
So, und ich stelle mir halt vor, wie man bei 20th Century Fox, und das sage ich, das ist eine 20th Century Fox Serie und nicht eine Disney-Serie, haben dann so gesagt, was ist eigentlich das fieseste Wesen? Ich könnte ihn jetzt nochmal den stärksten und bösesten und überhaupt Guten geben, den es gibt, den Protagonist. Ich lasse einfach mal Teenager gegen den antreten oder Kinder. Das ist doch mal eine Idee. Und dann hat man irgendwie das geschafft, das in den Film reinzusetzen und wie sie das in die Serie reinzusetzen. Und diese Prämisse finde ich erstmal schon mal so großartig, denn es ist so, dass wir am Anfang sehen, wie ein Alien zur Erde gebracht wird. Mittlerweile gibt es nicht nur die Weyland Corporation, also wenn man in Alien-Filme weiß, das ist das große Unternehmen, was für künstliche Intelligenz zuständig ist. Deswegen spielen Cyborgs immer eine wichtige Rolle. Mhm. Auch hier hat man das wieder so genommen. Es gibt einen Multimillionär, der eigentlich gerade woanders dran ist, nämlich Kinder, die todsterbenskrank sind, deren Bewusstsein in eine künstliches Wesen hineinzuversetzen. Also haben wir zum einen erstmal der Geist in der Maschine, dann haben wir Cyborgs und wir haben Androiden. Das ist wichtig für die Serie, denn diese Kinder, die jetzt in dem Körper von Erwachsenen drinstecken, die spielen auch wie Kinder. Die sitzen doch da und während dem Gespräch setzen die sich auch mal in die Ecke und sagen so, nö, mit dir rede ich nicht mehr. Und diese, wir haben eben bei Amrum darüber geredet, dass es manchmal cool ist, wenn man die Perspektive so mal wechselt, um das Grauen auch mal wegzunehmen. Und ich muss ehrlich gestehen, und das ist große Kritik leider an der Serie, die einzige Kritik, die es übrigens zu dieser Serie gibt, wie ich finde, das ist ja dann nicht mehr Alien, weil wir plötzlich eine ganz andere, wir haben nicht mehr dieses Militär, war ja immer gerade in Aliens, Militär war ja immer wichtig, ne? Und wir folgen einfach dieser Serie, wie versucht wird, dieses Alienwesen von diesem Unternehmen zu, das ist ja immer das, was die Menschen probieren, zu kapitalisieren. Das machen wir eine gute Waffe draus. Und gleichzeitig gibt es aber andere, die sagen, ja, aber lass uns doch diese künstliche Intelligenz als neue Entwicklungsschritt der Menschheit ansehen. Und das korreliert einfach in 8 Folgen so wundervoll miteinander. Ich finde das halt wundervoll. Natürlich braucht es 2, 3 Episoden, um erstmal reinzukommen, um zu verstehen, darum geht's. Aber wenn es dann geht, gibt es immer eine Entwicklung. Es gibt immer einen kritischen Punkt am Ende. Es gibt immer neue Versatzstücke, die Geschichte vorankreiben. Auch Kinder, die plötzlich Macht haben, was machen die damit? Nutze ich das fürs Gute ein? Kinder, die wirklich dumme Entscheidungen machen, die aber nicht dümmer sind als Erwachsene, die über Kapitalismus reden. Das als Widerpart zu uns zu geben, und davon hat die Serie so unfassbar viel nebenbei, dass sie großartig aussieht. Deswegen Alien Earth, jeder, der Alien mag, wird diese Serien richtig gut finden. Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, und es ist natürlich kein Kino, das heißt, Kinofilme, die Reduzierung, wir haben ja im Vorgespräch auch viel darüber geredet, ist uns ja zum Beispiel wichtig, auch in einem Alien-Film wichtig, ist hier aber wirklich gelungen, und deswegen kann ich diese Serie absolut empfehlen, und vor allem, weil 20th Century Fox ja 2 große Köcher hat, nämlich mit den Alien- und Predator-Filmen, dieses Jahr kommt ja noch ein Predator-Film, wundervoll auch als Vorarbeit sozusagen, diese 2 großen Filmmonster von 20th Century Fox unter einen Hut zu bringen.
Also Patrick ist sehr überzeugt von der Serie Alien Earth. Und 8 Folgen, das ist ja auch erstmal was Positives, dass es nur 8 Folgen sind, dass man da diese Geschichte erzählt. Also Empfehlung, sich die Serie anzuschauen. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Ausgabe angekommen. Uns gibt es wieder in 2 Wochen, am 25. Oktober. Ich habe noch gar nicht gelunzt, was es dann eigentlich gibt. Also hast du auf dem Schirm?
Bogonia müsste ja Ende Oktober starten, wenn ich mich nicht irre. Der Running Man müsste, glaube ich, auch Ende Oktober starten. Da habe ich ja gerade das Buch nochmal gelesen von Herrn Bachmann, aka Stephen King. Es kommen nochmal ein paar richtige Highlights.
Also schaltet wieder ein, es gibt genug zu besprechen. Und jetzt hören wir nochmal aus dem 2. Tron-Film Legacy, mal als Direktvergleich Musik von Daft Punk. Macht's gut.
Tschüss.